Es hat da so ein komisches Gekritzel oben drauf. Ich muss nicht Angst haben, nur weil ich jetzt so Hobbytheologe bin, sage ich jetzt mal, und vielleicht ein bisschen Hebräisch kann. Ich kann nämlich nichts, dass ich jetzt so Dinge anfange mit euch zu behandeln. Ich habe das Zeichen drauf da, weil für mich die Herrlichkeit von Gott etwas Mysteriöses ist. Genauso wie auch für jeden Jude das Zeichen irgendetwas Mysteriöses ist. Das Zeichen bedeutet nichts anderes wie Jahwe oder eben Gott. Und für den Israelit ist Gott etwas so Mysteriöses, etwas so Herrliches, dass er ein Zeichen hat, das er selber nicht einmal wirklich aussprechen kann, nicht einmal die Bedeutung wirklich kennt. Er kennt alles Umschreibungen. Und genau so, finde ich auch, ist das mit der Herrlichkeit Gottes. Für mich ist die Herrlichkeit Gottes ein riesen Mysterium. Hast du Herrlichkeit Gottes schon mal gesehen? Im Duden wird Herrlichkeit als höchste Schönheit oder Grossartigkeit beschrieben. Höchste Schönheit heisst, dass die letzte Miss Schweiz, von der den Titel aberkannt worden ist, dass sie herrlich war. Oder vielleicht müssen wir etwas grösser denken. Miss Universe, vielleicht einer die. Ist die herrlich gewesen? Einfach weil sie angeblich die schönste ist. Ich glaube, das Wort Herrlichkeit wird in unserem heutigen Gebrauch vielmal missbraucht. Ich höre eher, wenn jemand dumm auf die Schnur geht, das war ein herrlicher Flug auf den Boden. Hättest du gesehen müssen, wie der umgekehrt ist? Das hat so herrlich ausgesehen. Aber was ist denn Herrlichkeit? Für mich, wenn ich Herrlichkeit beschreiben muss, dann fühlt sich Herrlichkeit überwältigend an. Es ist etwas, das mich irgendwie erdrückt, auf eine positive Art. Es fühlt sich irgendwie trotz dem Druck leicht an. In der Bibel wird das Wort oder wird Herrlichkeit viel mit Gott in Verbindung gesetzt. Und ich habe da einen gescheiten Artikel aus bibelwissenschaft.de gefunden zum Thema Herrlichkeit. Es ist ein Riesartikel, ich habe nur einen kurzen Ausschnitt rausgenommen, wie das Herrlichkeit in der Bibel, vor allem im Alten Testament, verwendet wird. Ich lese euch den vor. Mit Herrlichkeit wird der hebräische Begriff Kabod übersetzt, dessen Ausgangsbedeutung Gewicht, Schwere ist, als Erhabenheit, Herrlichkeit wird damit das bezeichnet, was Eindruck macht. Dieses Wort ist durch seine charakteristische Verwendung, besonders im Rahmen des Exodus und der Tempeltradition, so stark geprägt, dass man an manchen Stellen fast von einem Begriff, der sich auf die Erscheinung bzw. die Präsenz Gottes sprechen kann. Also im Hebräischen, wenn Herrlichkeit und Gott im gleichen Satz drin vorkommt, wird vielmal damit auch zum Ausdruck gebracht, dass Gott präsent wird. Hast du Herrlichkeit schon mal gesehen? Eine Geschichte, die mich jetzt schon seit fast 2 Jahren immer wieder beschäftigt und mich auch an das Thema angeführt hat, ist eine Geschichte, die vor etwa 3.500 Jahren passiert ist. So ungefähr. Und zwar, wahrscheinlich kennt ihr sie schon alle. Ich sage aber bewusst nicht zu viel Namen. Vor etwa 3.500 Jahren ist ein Volk an einen Berg gekommen. Am Berg Sinai. Und sie haben dort ihre Zelte aufgeschlagen. Und in der Nacht ist Gott einem Mann begegnet. Der Mann ist nichts wirklich Spezielles gewesen. Er ist nicht eine Person gewesen, wo man sagen könnte, sie war wirklich begabt gewesen im Reden. Nein, ganz im Gegenteil. Sie hat einen Sprachfehler gehabt. Vielleicht hat sie gelispelt. Vielleicht hat sie auch gestackelt. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall sagt diese Person von sich selber, ich kann nicht reden. Sie war ein bisschen scheuch gewesen. Gott ist in der Nacht oder ist dem Mann begegnet und hat gesagt, ich will einen Bund schliessen mit dem Volk. Ich will, dass das Volk zu meinem Volk wird. Ich will, dass sie ein Volk von Heiligen und Priestern werden. Das Volk, die Israeliten, haben schon einiges erlebt mit Gott. Sie haben erlebt, wie Gott 10 Plagen zulassen hat und sie sind verschont worden. Sie haben erlebt, wie sich das Meer geteilt hat und ihre Finden hinter sich begraben worden sind. Sie haben erlebt, wie Gott in einer Feuersäule und in einer Rauchsäule vor ihnen vorangelaufen ist und sie durch die Wüste durchgeführt hat. Sie haben erlebt, wie aus bitterem, ungenießbarem Wasser, in dem er einfach ein Holz hineingerührt hat, plötzlich gutes, trinkbares Wasser geworden ist. Der Mann hat gewusst, dass er wieder vor das Volk, vor die Israeliten kommen muss. Und er hat ihnen gesagt, hey, schaut, der Gott, der euch aus Ägypten befreit hat, der wird mit euch einen Bund schliessen. Er wird nicht einfach nur ein Gott sein, der da ein bisschen rumgeistert, sondern er wird euch ein persönlicher Gott sein. Und wenn du so Wunder erlebt hast, fühlst du dich irgendwie geirrt. Dass ein Gott sagt, du gehörst zu mir. Die Israeliten haben sich einverstanden erklärt. Und sie haben angefangen, sich zu reinigen. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben versucht, ein gutes Leben zu führen, gerecht zu sein, haben sich vor Toten ferngehalten. Aber die Schwierigkeit ist, wie trittst du so einem Gott gegenüber? Wo du kennst, wo du erlebt hast, was er alles tut. Ich meine, wenn der Gott ein Kriegsgott gewesen wäre, dann kannst du schnell die Rüstung anlegen, kannst ein bisschen Blut über dich drüber tun, Schwert in die andere Hand, eine Hand und Schild in die andere. Wenn der Gott ein Schmiedegott gewesen wäre, dann vielleicht opferst du ihm noch ein paar Kunstartikel. Ein Schmiedehammer in die eine Hand, Lederschürze, ein bisschen Dreck, ein bisschen Ruß überall. Sieht gut aus, es gefällt dem Gott. Aber wie begegnest du so einem Gott? An dieser Stelle auch die Frage: Wie begegnen wir so einem Gott? Wie bereitest du dich vor, wenn du Gott gegenüber trittst, wenn du zu ihm kommst? Tust du dich waschen? Leihst du die Sonntagskleider an, wenn du so etwas überhaupt noch hast? Nach etwa 3 Tagen, wo sie sich intensiv gereinigt haben und vorbereitet haben, hat es plötzlich angefangen zu dunnern. Zuerst nur ein bisschen. Und es ist immer lauter geworden. Und es ist ein mächtiges Dunnern geworden. Und auf dem Berg Sinai hat sich Rauch oben runtergelassen. Aus dem Nichts ist der gekommen. Und es hat tönt, wie wenn Hörner so laute Instrumente blasen würden. finden so Gewitter und so etwas mega Cooles. Weil sie etwas Erdrückendes haben, etwas Mächtiges haben. Und wie wird auch das Getöse da gewesen sein? Wie ist das, wenn du plötzlich auf einem Berg siehst, wie Rauch entsteht und der Rauch wird immer dichter? Der Hirte hat die Israeliten genommen und hat sie um den Berg Sinai hingebracht. Niemand hat auf den Berg dürfen, weil es geheissen hat, der den Berg betrifft, der muss sterben. Es ist immer lauter geworden. Es ist immer dunkler geworden auf dem Berg, weil immer mehr Rauch gekommen ist. Und plötzlich ist noch Feuer oben runtergekommen und es war wie ein Schmelzofen gewesen. Es hat glüht und gemacht und da und es war wie ein Feuer gewesen, das alles frisst, aber es hat nichts gefressen. Der Berg ist da geblieben, es ist nicht Lava von oben runtergekommen. Es war nicht einfach heiss gewesen, aber es hat ausgesehen, als würde dort irgendjemand gewaltig qualmen. Und es hat donnert und gelärmt und gemacht. Und Gott ist auf den Berg oben runtergekommen. Und in dem gewaltigen Lärm, wo du wahrscheinlich die Ohren zuheben hast müssen, durch den gewaltigen Lärm durch, hat Gott plötzlich gesprochen. Und er hat zu dem Volk gesprochen. In dem gewaltigen Lärm. Und man hat ihn verstanden. Die Israeliten haben Gott gehört. Gott hat zu den Israeliten gesprochen und er hat ihnen gesagt, was seine Bedingungen sind. Die Israeliten, von denen könnte man jetzt erwarten, sie haben schon so viel mit Gott erlebt. Sie haben gesehen, wie sich das Meer teilt. Sie haben gesehen, wie 10 Plagen kommen und es hat ihnen nichts gemacht. Da könnte man erwarten, dass sie sagen, yes, wir haben einen geilen Gott, wir haben einen lauten Gott, wir haben einen starken Gott. Aber ich muss euch sagen, wären die Unterhosen dazu mal schon gebraucht worden, man hätte mehrmals wechseln müssen. Die Israeliten haben Schiss bekommen. Sie haben Gott gehört, aber sie haben Angst bekommen, weil sie gemerkt haben, dass der Gott so überwältigend, so erdrückend ist. Dass der Gott so eine ungeheure Macht hat. Und das, was wir in der Bibel lesen, von Feuer und Rauch und allem, das wird nicht dem gerecht, was man dort erlebt hat. Das ist nur eine Beschreibung, um irgendetwas auch nur annähernd beschreiben können. Das war so, als würdest du spüren, irgendetwas kommt und es drückt dir auf die Schulter und du weißt, es ist gut, aber irgendwie macht es Angst und es drückt dich auf die Knie runter. Es ist etwas Schweres, etwas Entrückendes, das dir aber auch Angst einjagen kann, wenn du merkst, dass du nicht rein bist, dass du nicht vor dem Gott bestehen kannst, weil er so gewaltig ist. Die Israeliten haben Angst bekommen, weil sie die Herrlichkeit von Gott gesehen haben und gesehen haben, wie herrlich das Gott ist. Musst du dir das mal vorstellen? Wenn du von etwas so Positivem so mega Angst bekommst. Die Israeliten hatten so Angst, dass sie zum Hirten angegangen sind und gesagt haben, du, du musst mit dem Gott reden. Wir wollen den Gott haben, aber du musst mit dem reden, weil wir müssen sonst sterben. Und der Mann, ihr habt es vielleicht schon erraten, der Mose, ein Hirt. Hat Gott geantwortet und hat gesagt, das Volk ist bereit, sie wollen dich als ihren Gott haben. Und er hat seinen Brüder mitgenommen, er hat seinen Diener mitgenommen und hat ein paar von den Führenden, von den Israeliten mit sich genommen. Und Gott hat gesagt, und jetzt kommt zu mir auf den Berg. Und wo die Männer auf den Berg kommen, wo sie so drin laufen, in das, was wir Herrlichkeit Gottes nennen, fängt sich plötzlich etwas an zu verändern. Es heisst, sie sind auf Saphirplatten gelaufen. Ein Saphir, das ist so ein blauer Edelstein. In anderen Übersetzungen steht auch, sie sind wie auf dem Himmel gelaufen. Als die Männer den Berg betreten, laufen sie auf Saphirplatten. Und sie kommen vor einen Thron. Ich sage dem jetzt mal Thron. Sie kommen in die Gegenwart von Gott. Und was Gott macht, ist etwas mega Krasses. In dieser Gegenwart, wo Gott ist, wo so erdrückend ist, wo so herrlich ist, in dieser Gegenwart gibt Gott ihnen zuerst mal zu essen und zu trinken. Für mich ist das eine mega spannende Geschichte. Herrlichkeit, die auf die Erde kommt, zu einem Volk. Wir assoziieren die Geschichte vielmal mit der Geschichte, wo das Volk der Israeliten die 10 Gebote überkommt. Aber eigentlich ist es eine Geschichte von Gott, die auf die Welt kommt und mit den Israeliten eine Beziehung anfängt. Und zwar face to face. Er zeigt sich ihnen. Und sie haben Angst. Ich glaube, die Geschichte zeigt eine unglaubliche Wahrheit. Nämlich das erste Mal, wie herrlich das Gott ist. Weil ein Volk, das Gott kennt, lernt ihn noch besser kennen und wird unglaublich überwältigend. Die Geschichte zeigt auch, dass Herrlichkeit von Gott Menschen überwältigt. Und dass es nicht reicht, sich 3 Tage lang vorzubereiten, dass es nicht reicht, dass man sich reinigt. Aber sie zeigt auch, dass Gott auf Menschen zugeht und dass Gott sagt, das ist genug. Er sagt, komm in meine Herrlichkeit, ich töte dich nicht, du musst nicht sterben. Was ist jetzt Herrlichkeit von Gott? Wir lesen noch mehrmals in der Bibel von dieser Herrlichkeit von Gott. Zwar zum Beispiel, einfach mal ein paar Beispiele, wo der Salomo den Tempel weiht, da passiert es, dass Gottes Herrlichkeit auf den Tempel runterkommt und seine Präsenz, seine Herrlichkeit ist so stark, dass Priester nicht in den Tempel hineingehen. Ich weiss nicht, ob es aus Angst ist, oder ob sie es einfach nicht können, weil seine Präsenz einfach so stark ist, weil die Herrlichkeit so stark ist. Auch der Jesaja hat eine Vision, wie er vor den Thron von Gott kommt. Und wo er vor den Thron von Gott kommt, beschreibt er eine Herrlichkeit. Und er fühlt sich unwürdig und er hat Angst, dass er sterben muss. Und erst, als ihm ein Engel eine glühende Kohle an die Lippen haltet und ihm sagt, deine Schuld ist vergeben, kann er langsam aufschnaufen. Auch im Hesekiel lesen wir von einer Vision, die er hat, dass eine Herrlichkeit vom Himmel herkommt. Und die, die schon mal Hesekiel gelesen haben und schon mal an diese Stelle gekommen sind, die denken, was läuft da? Weil es werden Kreaturen mit vier Köpfen beschrieben und Räder und alles Mögliche. Und wenn man sich versucht vorzustellen, dann denkt man, Alter, was hat der geraucht? Auch der Johannes, der die Offenbarung schreibt, schreibt von dieser Herrlichkeit von Gott. Nämlich in dem neuen Jerusalem, in dieser Stadt, wo Gott mit uns wohnen wird. Und das ist Herrlichkeit, die er dort beschreibt. Hast du schon mal Herrlichkeit von Gott gesehen? Ich glaube, Herrlichkeit von Gott ist etwas ganz Spezielles. Weil Herrlichkeit von Gott ist der Beweis, dass Gott existiert. Und Herrlichkeit von Gott ist der Beweis, dass Gott auch heute noch in dieser Welt wirkt. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, Gott ist weg. Er interessiert sich nicht mehr um uns. Ich habe letztes Mal eigentlich schon von dieser Herrlichkeit erzählt. Und zwar ein Grund zum Gott ehren, habe ich gesagt, ist, wenn wir in die Natur rausschauen. Ich glaube, in der Natur draussen sehen wir Gottes Herrlichkeit. Du siehst die Natur, weil du darüber staunst. Ich habe das etwa die, dass ich rausgehe, spazieren. Und dann schaue ich die Natur an und ich fange an zu staunen. Und dann packt es mich innerlich so. Irgendwie bin ich überwältigt. Irgendwie fühle ich mich leicht an, aber gleich drückt es mich runter. Ich bin überwältigt, wenn ich die Natur sehe und sehe, wie das alles zusammenspielt. Weil ich in der Natur Gottes Herrlichkeit erkennen kann. Die Herrlichkeit weist immer wieder auf Gott hin. Und die Herrlichkeit können wir uns vielleicht so vorstellen, wie die Sonne, wo der Mond anscheint. Die Sonne hat so ein starkes Licht, dass ein Mond, der voller Staub ist, Licht spiegelt, Licht zurückrührt, dass der Mond leuchtet. Gott ist so herrlich, dass seine Herrlichkeit in der Natur sichtbar wird. Gottes Herrlichkeit ist so stark, dass in allem Scheiß, was rundherum passiert, immer wieder ein Funke von Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Gottes Herrlichkeit ist so stark, dass sie durch dich gespiegelt werden kann. Wenn du Gott ehrst, fängst du an, Gottes Herrlichkeit zu spiegeln. Herrlichkeit ist etwas, das mich immer wieder überwältigt. Das mich immer wieder in die Nähe von Gott bringt. Das mich immer wieder fragen lässt. Kann ich all das glauben? Oder ist es nicht zu viel zum Glauben? Manchmal gibt es Momente, da denkst du, ja, aber Gott ist doch ein guter Freund, aber Gott ist auch mega herrlich. Dann bringt es mich in eine tiefe Demut. Und ich muss mich nicht klein machen, ich muss mich nicht schlecht machen. Aber es bringt mich auf den Boden runter. Es bringt mich auf die Knie vor einem Gott, wo ich nicht nachher sage, oh Gott, ich bin so schlecht. Sondern es bringt mich auf die Knie, weil ich so dankbar bin für den Gott. Weil ich so eine Herrlichkeit sehe. Und wo ich Gott anfange zu loben. Manchmal muss ich aufstehen im Singen, weil ich einfach sagen muss, hey Gott, du bist so gross. Ich fühle es einfach, dass ich aufstehen muss. Deine Herrlichkeit treibt mich dazu. Und das ist dann, wenn Gott spürbar wird, für mich spürbar wird. Gottes Herrlichkeit umgibt uns immer. Wir nehmen es vielmal gar nicht als das wahr. Aber sie umgibt uns immer. Und sie ist da am heutigen Abend. Sie ist da am Morgen. Und sie umgibt dich. Du hast Gottes Herrlichkeit schon längst gesehen. Manchmal merkst du es vielleicht einfach nicht.